ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Wolken, Wind und Wetter, früher wie heute für die Menschen auf See überlebenswichtig. Ohne auf das Seewetter zu schauen, fährt niemand raus. Und für die Menschen an der Küste, für die ist die rechtzeitige Warnung vor Sturmfluten entscheidend. Wir besuchen in dieser Sendung die Meteorologen, die uns mit diesen Wetterdaten versorgen. Wir schauen, wie Segelschüler lernen, das Wetter zu lesen. Und wir hören auch mal rein bei Ost, Nordost, na klar, beim Seewetterbericht. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3646. Ich bin Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Südwestliche Nordsee, nordöstliche Winde um 4.
Es ist dieses langgezogene O bzw. Ö in östlich, das den meisten Menschen sofort einfällt, wenn man sie auf den Seewetterbericht anspricht. Aber wo und wie wird dieser Seewetterbericht eigentlich erarbeitet? Das passiert beim Deutschen Wetterdienst in Hamburg, genauer gesagt bei den Meteorologen und Meteorologinnen wie Julia Schmidt.
Ja, ich bin der Seewetterbericht, ganz genau. Also hier werden die Seewetterberichte für die Nordsee und die Ostsee erstellt und auch für das Mittelmeer. Die beinhalten in erster Linie den Wind mit Windrichtung und Windstärke. Das ist erstmal so das Wichtigste, also den Mittelwind. Und dann kommt auch noch Wetter mit rein, wenn es signifikant ist, heißt also schauernd Gewitterböen oder auch Nebel, dass man auch zumindest schon mal weiß, sind da irgendwelche wetterbedingten Gefahren noch mit dabei oder auch gerade bei Nebel, was die Sicht angeht. Und was auch noch mit hinzukommt, ist der Seegang.
Auch hier im Büro des Wetterdienstes oberhalb der Hamburger Landungsbrücken große Bildschirme mit vielen Wetterkarten. Im Blick hat Julia Schmidt auch so ein wenig den Nordatlantik.
Gerade wenn jetzt auch Wirbelstürme unterwegs sind, das zwar bei uns eher nur so ein bisschen am Rande, aber manchmal kommen die ja auch wieder als außertropisches Tief und dann können die natürlich auch bei uns nochmal eine Rolle spielen.
Wirbelstürme sind aber gerade nirgendwo in Sicht. Doch nordöstlich von Sardinien, da sieht's ganz schön windig aus.
Ganz genau, also das sieht man tatsächlich, da haben wir doch einen ganz guten, strammen Nordostwind mit Stärke 6, teilweise sogar Stärke 7. Und das ist das, was ich dann auch dann, wenn ich dann bei dem Seegebiet bin, dass ich dann daraus eben, was man hier an Strichen und Farben sieht, dass ich das dann eben in Textform bringe, dann auch so dann reinschreiben werde. Und dann wissen die Leute schon gleich, oha, da ist dann doch mit Starkwind zu rechnen.
Und können ihre Route entsprechend umplanen oder die Fahrt verschieben. Auch wenn die Seewetterberichte heutzutage jederzeit im Internet abrufbar sind, sind die Aktualisierungszeiten genau festgelegt. Für den Bereich Nord- und Ostsee um 0.15 Uhr, 6.15 Uhr, 12.15 Uhr und um 18.15 Uhr. Julia Schmidt und ihre Kollegen arbeiten dafür im Schichtdienst rund um die Uhr an jedem Tag. Was war denn mal das schlimmste Wetter in der eigenen Vorhersage?
Das war der Orkan Zeynep tatsächlich. Ich glaube, das war 2022, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber das war tatsächlich mal der Fall, wo ich hier für die Küstenwarnung, die wir auch ausgeben, tatsächlich mal die höchste Stufe auch gewarnt habe, nämlich im Mittel die 10. Das ist schon was, ne? Das ist schwerer Sturm. Und da erscheint dann auch mal das Gebiet rot gefärbt dann auf der Karte. Und das habe ich auch bisher nicht wieder gehabt und davor auch nicht. Das ist in Erinnerung geblieben.
Und wenn man Julia Schmidt nach ihrem Lieblingswetter fragt, dann kommt, wie bei fast allen Meteorologen, die Antwort: Sonnenschein und 25 Grad? Oh nö.
Also ich mag auch so strahlend blauen Himmel nicht. Ich mag am liebsten im Sommer so schwüle Gewitterlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die finde ich spannend. Wenn was am Himmel zu sehen ist, ne, die Wolken, also irgendwie so die Ästhetik und die Schönheit, die dann ja auch so die Natur dann mitbringt, also das mag ich persönlich schon sehr gerne.
Anja Kriegoleit hat geschaut, wo der aktuelle Seewetterbericht erstellt wird. Wie das früher zuging, wie die Deutsche Seewarte, ein Vorläufer des Seewetteramtes, überhaupt an Daten von Wetter auf See gekommen ist, dazu müssen wir gleich ins Archiv runtersteigen. Wie wird eigentlich heute das Wetter? Eine Frage, die sich für die meisten Menschen mit einem Blick aus dem Fenster schon mal gut einschätzen lässt. Und natürlich ärgert man sich, wenn es plattert und man den Regenschirm nicht dabei hat, weil ja kein Wetterbericht gesagt hat, dass es regnen soll. Für unseren Land alles nicht so schlimm, wenn die Vorhersage mal nicht so genau ist. Auf See aber ist eine gute Vorhersage oft überlebenswichtig. Und das war in den früheren Jahrhunderten gar nicht so leicht.
Richtig, man wusste nicht genau, was auf einem zukommt. Natürlich hatten die Kapitäne, die Offiziere, sie haben ihren Erfahrungsschatz mit an Bord gebracht und haben an den Himmel geschaut, haben gesehen, wie hat sich der Wind verändert, ist er schneller gedreht als üblich, was macht die See? Also man hat natürlich schon eine Vorahnung gehabt. Aber dass man dann hinterher sagen kann, ich sage das Wetter jetzt klein vorher, das geht natürlich erst, seitdem es Daten gibt. Das geht auch erst, seitdem es wirklich sehr viele Daten gibt und auch natürlich entsprechende Fernerkundungssysteme wie der Satellit, wie das Radar, das einem hilft, auch mal ein bisschen vorauszuschauen.
Frank Karl arbeitet beim Deutschen Wetterdienst in Hamburg, dessen Zentrale zwar in Offenbach sitzt, aber Hamburg ist für das Seewetter zuständig. Der Ursprung war die 1868 gegründete Norddeutsche Seewarte. Nach einigen Umzügen ist das Amt jetzt in der einstigen Navigationsschule im Herzen des Stadtteils St. Pauli beheimatet. Quasi die Idee, sich mit der Vorhersage des Wetters auf See zu beschäftigen, die kam von Kaufleuten und Reedern in Bremen und Hamburg. Sie wollten, dass ihre Schiffe sicherer und effizienter unterwegs sind.
Es wurden Bücher herausgegeben, die die Handelsschiffe mitgenommen haben auf ihren weltweiten Reisen. Die haben alle 4 Stunden die Bedingungen auf See aufgezeichnet, auch Bemerkungen, wenn Besonderheiten waren, mitnotiert. Und wenn die wieder zurückkamen nach Hamburg, haben das Buch zurückgegeben an die damalige Deutsche Seewarte.
Hier wurden diese Bücher dann ausgewertet und daraus Karten und Empfehlungen für die künftigen Fahrten ausgesprochen. Tina Leiding ist Leiterin des Maritimen Datenzentrums oder, salopp gesagt, die Hüterin dieser alten Bücher, auch Journale genannt. Wir stehen im Keller des alten Gründerzeitgebäudes des Wetterdienstes. Hier lagern Kartons voller Journale. Tausende von etwa DIN A4 großen schwarzen Klatten sind schon in die Regale einsortiert. Allein von den alten Seglern sind das über 7.800 Journale, von Dampfschiffen rund 27.000. Dazu kommen Daten von Feuerschiffen, von Signalstationen an den Küsten und von Schiffen der kaiserlichen Marine. Insgesamt Millionen von einzelnen Daten.
Die Schiffe wurden mit Instrumenten von der Deutschen Seewarte ausgestattet, die auch geeicht waren, kalibriert waren. Barometer, Thermometer, Augenbeobachtung waren ganz wichtig. Die Erfahrung der Seeleute spielte mit rein. Für die war es ja sozusagen überlebenswichtig. Also haben die sich auch bemüht, das möglichst genau aufzuzeichnen.
Und so kam einiges zusammen in den Journalen.
Alles, was für die Seefahrt halt wichtig ist, Luftdruck, wir haben auch die Wassertemperatur, Wellengang, da konnte man dann auch die Strömung, also von der Fahrt, wie das Schiff gefahren ist und welcher der Kurs natürlich, die Position wurde eingetragen und daraus konnte man halt auch auf die Strömung schließen, Sichtweite, genau.
Auch heutzutage kommen jede Menge Daten zum Seewetteramt, wenn auch schneller als früher. Das Verfahren hat sich nicht viel geändert, erläutert Tina Leiding.
Wir haben den Hafendienst hier im Hause und der bestückt mit Automaten die Containerschiffe, die auch weltweit unterwegs sind. Das sind nur noch knapp 400 Schiffe, von denen wir Daten bekommen, aber das sind pro Jahr über 1 Million Daten, weil die einfach auch mehr unterwegs sind. Wir haben auch die Forschungsschiffe mit dabei, die haben halt weniger Fahrten. Bei den Containerschiffen ist natürlich, dass die immer die gleichen Routen fahren oder ungefähr die gleichen Routen. Das sieht man dann auch auf unseren Karten, die wir dann daraus erstellen, dass man dicke rote Bereiche hat, wo halt viel los ist und andere, wo halt sehr wenig los ist. Und bei den Forschungsschiffen ist wieder interessant, dass die in Gebiete fahren, wie zum Beispiel die Polarstern an den Südpol oder die Strecken da entlang, dass man noch Zusatzinformationen aus weniger befahrenen Regionen bekommt.
So kommen die Wetterdaten sehr viel schneller in Hamburg an. Was Tina Leiding allerdings bedauert, es sind halt nur die nüchternen Daten. Das sah früher in den Journalen manchmal schon anders aus.
Wir haben Reisen dabei, wo wir ganz viele Bemerkungen mit in den Journalen haben. Da wird zum Beispiel auch erfasst, als der Vulkanausbruch in Krakatau war, der ist mit dokumentiert worden in verschiedenen Büchern. Wir haben, wenn Eisbergsichtung ist, dann ist sowas immer mit dokumentiert.
Und ein Journal hat es Tina Leiding besonders angetan, das des Segelschiffes La Rochelle. Denn an Bord war ein künstlerisch begabter Kapitän.
Also es steht auf jeder Seite nochmal das Schiff und der Kapitän. Dann steht hier, dass die Fahrt von Hamburg nach Kapstadt ging. Und dann für jeden Tag, es geht los am 4. Juli 1878 um 4 Uhr morgens. Wir starten in Hamburg und ja, was haben wir denn da für Eintragungen? Länge, Breite, Wind, Barometer, Zykrometer, Wolken, Wetter und Meeresoberfläche. Und da ist halt auch nochmal die Temperatur, Stärke des Seeganges. Und dann geht es nämlich gleich los mit den wunderschönen Zeichnungen des Kapitäns, der anscheinend künstlerisch begabt war. Der hat dann die Meerestiere, die sie gesehen haben, gezeichnet, richtig schön bunt. Und so eine Sachen sind dann die Besonderheiten in den Büchern.
Für die alten Journale interessieren sich aber nicht nur Wissenschaftler. Bei Tina Leiding klopfen auch Menschen an, deren Opa oder Uropa zur See gefahren ist, die wissen wollen, wie das damals so war. Oder auch welche, die sich für ein spezielles Schiff interessieren oder für Unglücke auf See.
Vor Neufundland war letztens eine Anfrage. Und dann schauen wir, welche Schiffe aus unserem Archiv zu der gleichen Zeit in der Umgebung waren und ob da Aufzeichnungen drin sind, die brauchbar sind.
Nach und nach werden die alten Journale jetzt digital gesichert und die Werte in weltweite Datenbanken eingespeist, sodass sie auch für die internationale Klimaforschung zur Verfügung stehen.
Im Archiv des Seewetteramtes war Anja Grigoleit. Neben dem täglichen Seewetterbericht bietet der Wetterdienst in Hamburg aber auch andere Dienste an, unter anderem die Seeschifffahrtsberatung. Quasi eine Wetterberatung vor und während einer Schiffsreise. Und das für alle, vom kleinen Segler bis hin zum großen Containerschiff. Anja Grigoleit hat sich das beim DWD am Hafen angesehen.
Ruhig und konzentriert schaut Annette Mikoleit auf 4 große Bildschirme. Radarbilder, Satellitenbilder, eben das ganze allgemeine Wettersystem. Und sie hat natürlich die Schiffe im Auge, die vom Seewetteramt beraten werden.
Also ich sage immer, ich mache hier tagsüber meine Weltreise. Ich fange meist im Bereich Nord- und Ostsee an und dann gucke ich, wo ist der Rest der Schiffe. Dann sind das meist die Forschungsschiffe. Im Moment habe ich eins südlich von Madagaskar, eins im Atlantik im Bereich der Tropen. Und dann guckt man mal, was nachher so der Rest noch hergibt.
Die deutschen Forschungsschiffe wie die Polarstern, die Sonne oder auch die Meteor werden regelmäßig von den Hamburgern beraten. Wenn auch nicht immer von Hamburg aus, sondern manchmal fahren Annette Mikoleit oder einer der Kollegen oder Kolleginnen sogar mit.
Wobei da wirklich abhängig gemacht wird, wo sind sie gerade unterwegs. Wenn sie gerade in völlig uninteressanten, ruhigen Gebieten unterwegs sind, ist das natürlich nicht notwendig, dass der Meteorologe mit an Bord ist. Dann machen wir das von hier. Und es ist jetzt wirklich dann, ich sag mal so jetzt, eigentlich ja jetzt zur Hurricane-Zeit, das ist eigentlich auch ganz brauchbar, wenn jemand dort ist, an Bord ist.
Aber wenn kein Meteorologe an Bord ist, wie läuft die Beratung dann ab auf den Schiffen? Zum Beispiel bei einem Containerschiff von Hamburg über den Atlantik.
Also die melden sich bei uns an, dann kriegen sie vor Abfahrt die erste Beratung, damit sie wissen, wie sie am besten langfahren können. Es spielt natürlich dann bei nördlichen Routen zum Beispiel eine Rolle, ob es günstig ist, durch den englischen Kanal zu fahren oder nördlich von England dran vorbei. Und dann kriegen sie halt im Laufe der Reise, sie müssen sich immer bei uns zurückmelden, dass wir halt auch wirklich sehen, okay, ist das Schiff auch da, wo wir es ungefähr vermuten? Sind sie viel, viel schneller? Sind sie viel, viel langsamer? Dann passen wir dementsprechend unsere Beratung an und dann kriegen die Schiffer dann halt auch neue Empfehlungen im Laufe der Reise. Weil sich ja auf so einer ganz langen Reise ja auch die Vorhersage ständig im Wandel ist und das Wetter. Und man muss ja sehr vorausschauend auch wirklich gucken.
Standard wird so eine Beratung deshalb nie. Neben den schiffstypischen Dingen wie Größe, Tiefgang, Geschwindigkeit und Ladung kommen die naturbedingten Größen dazu. Wind, Seegang, Sicht, Strömung, Eisverhältnisse oder tropische Stürme.
Gerade bei Hurricanes ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Schiffe dort rechtzeitig ausweichen. Denn man hat so mit der Erfahrung einfach die Erfahrung gesammelt, dass diese Hurricanes ziemlich unberechenbar sind. Dass sie halt dieses, das nennt sich sogenanntes Rapid Deepening, dass diese einfach von einem Tag auf den anderen so explodieren und plötzlich so viel stärker geworden sind, wie es überhaupt nicht vorhersehbar war. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass sie gerne schneller werden als vorhergesagt. Und es gibt halt nichts Schlimmeres, als einem Schiff zu sagen, mal eben noch schnell dran vorbei, bevor der kommt. Dann lieber warten, durchlassen und dann durchfahren.
Durch die meteorologische Schiffsroutenberatung werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes pro Schiff und Reisen im Nordatlantik im Winter im Durchschnitt etwa 4 Stunden Zeit eingespart. Im Pazifik gut 7 Stunden. Allein die geschätzte Einsparung von Brennstoffkosten durch die Routenberatung des DWD liegt hier pro Jahr bei etwa 500.000 Euro. Die Experten in Hamburg, wie auch Frank Karl, beraten aber die Reedereien und Kapitäne nicht nur, was die Schiffsrouten angeht, sondern auch die Schiffsladeräume, die sogenannte Lüftungsberatung.
Je nachdem, was für eine Fracht ich befördere, kann es sehr, sehr wichtig sein, darüber informiert zu werden, wie belüfte ich meinen Laderaum so, dass sich zum Beispiel kein Kondenswasser an der Ladung bildet. Also praktisches Beispiel, wenn ich Eisenerz transportiere, möchte ich nicht, dass Kondenswasser sich auf dieses Eisenerz absetzt. Es würde tatsächlich anfangen zu rosten, was die Qualität wahrscheinlich beeinträchtigt. Genau das Gleiche wird auch für Getreide gelten, zum Beispiel, wenn ich das transportiere. Und da ist es ganz wichtig, informiert zu sein. Und da leisten auch die Dienste des Deutschen Wetterdienstes einen Beitrag zu.
Dass Schiffsberatung nicht nur für Containerriesen und Forschungsschiffe geht, sondern auch für kleine Ruderboote, das hören Sie gleich hier im Hamburger Hafenkonzert. Erinnern Sie sich noch, was für eine Leistung. Über den Jahreswechsel 2019-20 sind 4 Frauen aus Hamburg über den Atlantik gerudert. Row Home. Unter diesem Teamnamen haben Steffi, Timna, Ketschi und Maike bei der Talisker Whisky Atlantic Challenge, dem härtesten Ruderrennen der Welt, mitgemacht. 43 Tage lang waren sie unterwegs, bis sie unter Jubel auf Antigua angekommen sind. Dass sie damals gut angekommen sind, dazu hat auch Robert Eichler von der Yachtschule Eichler auf Finkenwerder beigetragen. Er hat die Atlantikruderinnen in Sachen Wetter beraten. Wie das war damals, das hat er Petra Volkwatzen fürs Hafenkonzert erzählt.
Robert Eichler sitzt im Schulungsraum seiner Yachtschule. An der Wand hängt ein großes Foto. Darauf zu sehen die 4 Hamburger Atlantikruderinnen Steffi, Timna, Ketschi und Maike, wie sie bei der Ankunft auf Antigua in ihrem Boot stehen und jubeln. Kennengelernt hat Robert Eichler die Frauen während ihrer Vorbereitungszeit in Hamburg. Damals müssen die Ruderinnen beim Veranstalter eine Reihe von Nachweisen vorlegen. Dass er das Row-Home-Team dann während des Rennens in Sachen Wetter berät, das ergibt sich erst kurzfristig mit einem Anruf von La Gomera.
Wir brauchen dich. Ohne jemanden, der uns berät, welche Route jetzt sinnvoll ist, wird das in die Hose gehen.
Vorm Start beim härtesten Ruderrennen der Welt haben sich die Hamburgerinnen intensiv vorbereitet. Wenn es aber darum geht, Wetter und Strömung richtig einzuschätzen, sind sie auf Unterstützung von Land angewiesen.
Der Veranstalter garantierte ihnen, dass es bestimmte Warnungen geben würde. Ich glaube, Windstärken und Wellenhöhen war verknüpft, dann hätte es Warnungen gegeben. Ja gut, aber okay, dann weiß man, dass es schlimm wird und dann?
6 Wochen lang beobachtet Robert Eichler die Wetterbedingungen ganz genau. Versorgt die Ruderinnen Tag und Nacht mit wichtigen Infos.
Alle 4 Stunden, 24 Stunden lang, sammelte ich die Informationen zusammen, die notwendig sind, damit sie wissen, was passiert. Und habe ihnen einen Rat gegeben, was sie tun sollen. Ich habe immer gesagt, ich gebe euch nie Kurse vor, ich gebe euch Ratschläge. Ich habe ihnen eine Einschätzung gegeben, da hatten wir uns ein System ausgedacht, wie man das per SMS über Satellitentelefon machen kann. Und dann bekamen sie diese für einen Laien kryptisch kaum lesbaren Text, aber sie wussten, was das alles bedeutete und hatten dann Informationen.
Die Wetterdaten, die er für seine Beratung braucht, bekommt Robert Eichler aus unterschiedlichen Quellen.
Also das Gute ist, dass viele der Wetterdaten von den Amerikanern frei sind. Und Menno Schrader in Kiel hat ihnen einen Zugang eingerichtet, den ich dann genutzt habe, um an Wetterinformationen im Detail noch zu kommen.
Dabei geht es immer darum, vorauszublicken, rechtzeitig zu sehen und zu bewerten, wie sich das Wetter entwickeln wird. Wenn der Sturm erstmal da ist, wäre es zu spät, um noch zu reagieren.
Sie konnten nichts umfahren. Also bei den Geschwindigkeiten, ich selber bin ausgebildet aus der Berufsschifffahrt und wir kalkulieren mit Geschwindigkeiten so von etwa, wenn man sehr langsam macht, 8 und wenn man viel Gas gibt, sind es vielleicht 15, 16 Knoten. Aber jetzt reden wir von Frauen, die mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 4 Stundenkilometern unterwegs sind, etwa 2 Knoten. Schon mit einem Segelboot ist es praktisch unmöglich, vor einem tropischen Sturm zu flüchten. Mit einem Ruderboot kannst du das gleich ganz vergessen, da flüchtet niemand. Man kann nur sagen, das und das wird passieren und ihr könnt euch so und so vorbereiten.
Mit besonders extremen Wetterereignissen bekommen es die Teams über den Jahreswechsel 2019-2020 glücklicherweise nicht zu tun.
Die Wahrscheinlichkeit von schweren tropischen Störungen oder Stürmen ist einfach relativ gering auf der Strecke zu der Zeit. Die maximalen Windstärken würde ich schätzen rückwirkend so 35, 36 Knoten Wind, also etwa Windstärke 8, stürmischer Wind, aber bei sehr langen Wellen. Ein alter Seemann hat mal gesagt, das Meer atmet, so muss man sich das eher vorstellen.
Zu Beginn der Reise leidet vor allem Timna, die jüngste im Boot, unter extremer Seekrankheit. Später erlebt Robert Eichler, wie die Ruderinnen nach und nach immer cooler werden.
Etwa nach der halben Reisezeit waren sie so abgebrüht, dass sie sich über Windstärke 7, wo sich ein Wassersportler schon fürchten würde da draußen, also um die 30 Knoten, das fanden die toll. Die nahmen ihre Riemen hoch und segelten.
Am Ende kommt das Team nach 42 Tagen und 46 Minuten am Ziel an. Deutlich schneller als vom Veranstalter prognostiziert.
Sie haben sich nicht auf einer Linie rüber bewegt, wie die anderen Ruderer das gemacht haben. Wetter, sondern sind mal nach Norden, mal nach Süden rausgegangen. Und das ging aber nur, weil wir wussten, wie das Wetter wird. Ohne das wäre schwierig gewesen.
Robert Eichler verfolgt die Ankunft auf Antigua im Livestream. Auch für ihn ein bewegender Moment.
Man wird dann auch schon emotional. Das Ganze passierte während der Düsseldorfer Bootsausstellung. Damals hatten wir noch einen Stand in Düsseldorf. Und ich habe dann gesagt, heute Vormittag komme ich nicht, sondern ich will mitkriegen, wie die da drüben einlaufen.
Robert Eichler selbst würde den Atlantik nicht im Ruderboot überqueren wollen. Vor der Teamleistung der Hamburgerinnen aber hat er großen Respekt.
Robert Eichler über seine Wetterberatung für die Atlantikruderinnen. Deren unglaubliche Geschichte wird in dem Film Wellenbrecherinnen erzählt, den es als DVD oder im Stream gibt. Hier ist NDR 90,3. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Er ist derzeit der erfolgreichste deutsche Hochseesegler und gilt als Fuchs in der Wetternavigation. Der Hamburger Profisegler Boris Herrmann. In einigen Wochen startet er zum zweiten Mal zum härtesten Solorennen um die Welt, zur Vendée Globe. Wie Boris Herrmann dabei an Wetterinformationen kommt, wie wichtig Intuition ist, darüber hat er mit meinem Kollegen Dietrich Lehmann gesprochen.
Winschen, Leinen und Computer. Sie alle bestimmen das innenliegende Cockpit der Malizia Sea Explorer, der Yacht, mit der Boris Herrmann schon zweimal um die Welt gesegelt ist. Einmal alleine bei der letzten Vendée Globe, einmal im Team im Ocean Race. Und dabei ist das Zusammenspiel zwischen Wetter und Navigation für den Hamburger mit das Entscheidende.
Ja, wir haben tatsächlich ein Computerprogramm, wo wir so ein Routing machen können, wo wir sozusagen genau abschätzen können, welche Route uns wie schnell zum Ziel bringt und wie das über den Zeitverlauf dann jeweils genau aussieht. Und mit diesen Simulationen spielen wir dann rum, verwenden verschiedene Wettermodelle und verändern Parameter, um zu gucken, welches Risiko ist mit welcher Option behaftet.
Aber nicht der Computer alleine entscheidet, wo es lang geht.
Man muss selber die Wetterstrategie festlegen. Also man ist auch als Meteorologe gefordert, beziehungsweise als Wettertaktiker und muss überlegen, fahre ich jetzt um das eine große Wettersystem, vor allem immer im Südatlantik, ist die kniffligste Frage, wie fahren wir dort, wie kommen wir sozusagen Richtung Kap der guten Hoffnung, da kann man dann quer durch den Südatlantik fahren oder einen Riesenbogen.
Das Wetter als Chance und Risiko zugleich. Erst recht, wenn man wie bei der Vendée Globe, dem härtesten Segelrennen, einmal nonstop um die Erde auf sich allein gestellt ist.
Und das ist natürlich einmal rein technisch-intellektuell eine analytische Frage, aber dann auch eine riesen mentale Frage. Fahre ich jetzt hinter der Flotte her? Fahre ich da alleine lang und bin dann in der Mitte und denke, oh Gott, jetzt habe ich das Ganze so, ging es mir letztes Mal, dann dachte ich, wir waren zu zweit in der Mitte in der Flaute gestanden für 3 Tage, sind dann am Ende ganz gut wieder rausgekommen, aber alle anderen fuhren mit Vollspeed im Süden. Da haben wir gedacht, also jetzt ist hier das Ende, haben wir alles falsch gemacht. Der Kollege, der neben mir stand, der hat dann am Ende die Regatta gewonnen. Insofern ist es auch immer dann schwer, wirklich, man weiß es ja nie genau, wie dieses Wetter sich in einer Woche von heute entwickeln wird.
Wobei Boris Herrmann gilt vielen in der Hochseeregatta-Szene als Wetterfuchs. Die Daten, die die Teilnehmer einer Regatta bekommen, wie zuletzt beim Transatlantikrennen von New York zurück nach Europa in diesem Frühjahr, sind alle gleich. Was man daraus macht, entscheidet aber jeder Skipper alleine. Bei diesem Rennen über den Atlantik zeigte sich ein seltsames Bild auf den Karten, auf denen die Live-Positionen aller Yachten eingeblendet wurden. Alle Teilnehmer segelten im Frühjahr einen südlichen Kurs. Nur Boris Herrmann steuerte hunderte Meilen weiter nördlich über den Atlantik. Am Ende wurde Herrmann Zweiter.
Es sah ein bisschen verrückt aus auf der Karte. Und ich glaube aber nicht, dass ich meinen Konkurrenten hätte einholen können, wenn ich ihm hinterhergefahren wäre. Und insofern war das dann, der Rest der Flotte war so ein bisschen blockiert hinter einer Kaltfront und es war dieser Zweikampf und da oben wäre die Chance gewesen, vielleicht doch noch als Erster anzukommen, wenn die Winde etwas weiter so gedreht hätten, dass ich dann dort vom Norden gerade ins Ziel runter hätte fahren können, anstatt die ganzen Kreuzschläge vom Wind zu machen, dann hätte ich da auch noch mal einen Tag früher ankommen können.
Auf so viel Gespür und kühlen Verstand setzt Boris Herrmann auch bei der kommenden Regatta.
Ja, die Herausforderung ist, glaube ich, die größte Herausforderung ist das Mentale, aber kombiniert mit den ganzen technischen Aspekten so eines Bootes und natürlich den Unvorhersehbarkeiten der Natur und der Winde. Also Mensch, Natur, Technik oder beziehungsweise Boot und Wetter und man selbst, das sind so dieses Dreieck, in dem man sich dort bewegt.
Die Vendée Globe 2024 startet am 10. November und Boris Herrmann gilt inzwischen als einer der Mitfavoriten.
Boris Herrmann, im November geht's los, dann startet die Vendée Globe wieder mit Boris Herrmann.
Zweimal am Tag kommt an der Nordsee und auf vielen anderen Meeren die Flut. Nach den Gezeiten kann man fast die Uhr stellen. Anders ist das bei Sturm. Drückt der Wind zum Beispiel in die Deutsche Bucht, dann tritt auch in Hamburg die Elbe über die Ufer. Damit niemand davon überrascht wird, gibt es in Hamburg seit 100 Jahren die Wasserstandsvorhersage und den Sturmflutwarndienst. Wie dort gearbeitet wird, das hat sich Dietrich Lehmann zeigen lassen.
Ein schlichter Raum, aber ein imposanter Blick auf den Hafen und die Elbphilharmonie und an der Stirnseite rund ein Dutzend Monitore und mehrere Telefone. Das ist die Zentrale der Wasserstandsvorhersage und des Sturmflutwarndienstes.
Normalerweise braucht man so einen Raum vielleicht nicht mehr. Wenn alles funktioniert, können wir mittlerweile schon im Homeoffice arbeiten. Das heißt, wenn das Wetter ruhig ist und auch technisch alles funktioniert, sitzen die meisten von uns dann auch abends und nachts zu Hause und machen die Berechnungen von zu Hause,
sagt Carina Stockmann, die Leiterin des Vorhersagedienstes.
Dieser Raum ist aber speziell, wenn eben mal technische Störungen auftauchen. Dann haben wir hier Notstromanschlüsse und noch diverse andere Ausfallsysteme, sodass wir auch, wenn sehr viele Systeme brach liegen und nicht funktionieren, hier Vorhersagen machen können. Im Sturmflutfall sind wir rund um die Uhr hier in der Zentrale beschäftigt.
Und zwar mit mehreren Wissenschaftlern und Technikern. Eine Sturmflut, das ist etwas, was viele zu Recht an der deutschen Nordseeküste fürchten.
Der wichtigste Faktor an der Nordsee sind natürlich die Gezeiten. Die werden bereits ein Jahr im Voraus am BSH berechnet. In der Kurzfrist kommen natürlich noch die Wetterdaten dazu. Der Wind hat einen ganz großen Einfluss auf die Wasserstände an der Nordsee, vor allem natürlich in Sturmfällen. Westliche und nordwestliche Winde drücken bei uns das Wasser an die Küsten. In der Deutschen Bucht gibt es einen Trichtereffekt. Dadurch wird das Wasser bei uns in eine besonders enge Bucht hineingedrückt und dadurch wird es natürlich viel stärker erhöht.
Sturmfluten sind recht seltene Ereignisse. Durchschnittlich gibt es nur 4 bis 6 Stück pro Jahr, so Stockmann.
Ab 6 Beaufort ist die Grenze erreicht, wo Sturmfluten auftreten können. 6 Beaufort ist natürlich noch relativ niedrig für einen Sturm. Dazu müssen alle anderen negativen Faktoren auch noch dazukommen, zum Beispiel eine Springtide oder vielleicht auch noch eine Fernwelle. Ich denke, ab 8 Beaufort ist relativ sicher, dass wir eine Sturmflut erhalten. Und bei 10 Beaufort, 11 Beaufort oder 12 Beaufort, da ist natürlich dann auch mit schweren oder sehr schweren Sturmfluten zu rechnen.
Dann klingelt auch häufig das Telefon in der Sturmflutzentrale.
Das sind zum einen die Autofahrer, die wissen wollen, ob sie ihre Autos wegparken müssen. Zum anderen aber auch Polizei, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte aus dem Hafengebiet, die einfach nochmal eine Einschätzung haben möchten, wie hoch genau das Wasser kommt.
Denn die Schäden bei einer schweren Sturmflut können enorm sein. Hamburg als Stadt am Wasser ist deshalb besonders auf Schutz vor Sturmfluten angewiesen, sagt der erste Bürgermeister Peter Tschentscher.
Wir haben 1962 ja in Erinnerung diese schlimme Sturmflut, in der weite Teile der Stadt unter Wasser standen, viele Menschen das Leben verloren haben. Und seitdem ist enorm viel passiert in der Katastrophenorganisation. Vor allem wurden die Deiche massiv verstärkt, sodass die noch viel schwierigere, schwerere Sturmflut 76 und alles weitere an Sturmfluten bis heute keine schlimmen Auswirkungen mehr hatten. Es gab seit 1962 kein einziges Todesopfer mehr aus den vielen Sturmfluten. Und das ist zu verdanken der Deichverstärkung der Stadt Hamburg, aber natürlich auch diesem professionellen Warndienst und dem Katastrophenschutz in Hamburg.
Der Sturmflutwarndienst feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Carina Stockmann ist seit 2009 dabei, die Wasserstände zu berechnen. Anfangs gab es noch die Vorgabe, dass man die Gezeitenkurve auch auf Papier ausrechnen können muss. Das aber reicht heute nicht mehr, sagt sie.
Seitdem wir Kurven digital bereitstellen, die 6 Tage in die Zukunft schauen, benutzen viele Institutionen diese Kurven dann auch und laden die Daten in ihre eigenen Systeme hoch. Unter diesen Umständen reicht es nicht mehr, einfach eine Vorhersage auf Papier zu liefern. Wir müssen die Kurven in digitaler Form liefern. Und das stellt uns natürlich vor neue Herausforderungen. In Zukunft müssen wir viel ausfallsicherer sein und natürlich auch einen viel höheren Automatisierungsgrad erreichen, weil man diese vielen Daten natürlich nicht mehr auf Papier berechnen und bereitstellen kann.
Einige Tage im Voraus kann man die meisten Sturmfluten vorhersagen. In den Fällen jedenfalls, wenn die Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst, der gleich nebenan sitzt, zuverlässig sind. Andererseits gibt es aber auch die kleinen giftigen Tiefs, wie Carina Stockmann sie nennt. Und bei denen weiß man einige Tage im Voraus nicht, wo sie entlangziehen.
Und da macht es eben einen sehr, sehr großen Unterschied, ob die sich ein paar Grad weiter nördlich oder ein paar Grad weiter südlich bewegen, ob sie ein paar Beaufort stärker oder schwächer sind. Das macht dann für uns einen sehr großen Unterschied. Und wenn man dann auch noch dazu betrachtet, ob das Ganze das Niedrigwasser trifft oder das Hochwasser, dann vergrößert das die Unsicherheit noch. Das kann den Unterschied machen zwischen einer schweren Sturmflut oder gar nichts am Ende.
Wie hoch steigt das Wasser? Wie schnell laufen die Fluten auf? Wo könnte es gefährlich werden? Wo gibt es aber auch vielleicht zu wenig Wasser für die Schifffahrt? Carina Stockmann hat beim BSH ihren Traumjob als Wissenschaftlerin gefunden.
Ich finde das sehr spannend und ich finde es auch schön, einfach zu wissen, wofür ich das mache. Man weiß, dass die Menschen draußen das brauchen, was man hier jeden Tag produziert. Und man bekommt ja auch das Feedback am Telefon und auch bei vielen Treffen oder Vorträgen, dass die Leute die Arbeit kennen und auch zu schätzen wissen.
Dietrich Lehmann über 100 Jahre Sturmflutwarndienst hier in Hamburg. Schwieriges Wetter und Naturphänomene auf hoher See, das ist natürlich auch schon immer Stoff für ganz großes Kino gewesen. Egal ob Tsunamis, Zyklone, niemals endender Regen, immer wieder haben sich Filmemacher, vor allem in Hollywood, davon inspirieren lassen. Und ganz vorn mit dabei war da ein Regisseur aus Hamburg-Bramfeld, Wolfgang Petersen. Aber, hat mein Kollege Dani Marquez-Marsalo festgestellt, als er die Filmarchive durchwühlt hat, Petersen war längst nicht der Einzige, vielleicht aber der Erfolgreichste.
Hamburg im Jahr 2000. Regisseur Wolfgang Petersen ist in der Stadt, um seinen neuen Film Der Sturm vorzustellen. Und er hat noch jemanden mitgebracht.
George, wie heißt der? Clooney? Ah ja.
Fragt sich eine Frau damals im NDR-Fernsehen. George Clooney spielt den Kapitän Tyne der Andrea Gale, einem Fischereischiff, das 1991 vor der Küste der kanadischen Sable Island in einen Hurricane gerät und seitdem als verschollen gilt. Kapitän Tyne und 5 weitere Crewmitglieder sind dabei mutmaßlich ums Leben gekommen. Der Sturm macht daraus Hollywood-Kino.
Das ist ein Wahnsinnsboot und eine Wahnsinns-Crew.
Ja, und ein Wahnsinns-Captain.
Frühmorgens schon haben wir in unseren nassen Klamotten drehen müssen, in einem Wassertank im Studio. Und Wolfgang Petersen stand da, strahlte und sagte, ist es nicht wundervoll, wie wir unser Geld verdienen dürfen? Das Schlimmste ist, er meinte es auch so. Wahrscheinlich brachte es ihm einfach Spaß, uns nass zu sehen.
And the funniest thing is, he meant it. And I think he just enjoyed watching us get wet.
Sagt Clooney damals im Hotel Atlantik. Der Sturm ist übrigens nicht der einzige Film Wolfgang Petersens, bei dem ein Schiff in Seenot gerät. 2006 inszeniert er den Katastrophenkracher Poseidon.
Ich glaube, es wird ein höchst interessanter Abend.
Irgendwas stimmt nicht.
Lass uns zusammenbleiben, wir finden einen Weg nach draußen.
Das Kreuzfahrtschiff Poseidon wird von einer Monsterwelle bzw. Riesenwelle getroffen. Anders als Tsunamis entstehen diese durch Wind. Die Poseidon treibt dann mit dem Kiel nach oben. Die überlebenden Passagiere rund um Kurt Russell versuchen, sich zu retten. Das war 2006 nicht ganz so erfolgreich wie im Original 1972. Damals in der Hauptrolle Gene Hackman. Russell, Hackman, Filmlegenden gefallen sich anscheinend in Seenot. Auch Robert Redford.
Hier ist die Virginia Jean mit einem SOS-Ruf. Over.
Mühsam hat Robert Redford in All is Lost ein Loch im Rumpf seiner Segeljacht auf dem Indischen Ozean geschlossen. Da gerät er in einen Tropensturm. Robert Redford spricht kaum ein Wort, aber die sich immer weiter steigernden Probleme machen den Film irrwitzig spannend. Auch Jeff Bridges hat seinen Sturmfilm in White Squall, muss er sich vor Gericht verantworten, weil er als Segellehrer mit jungen Lernenden in einem Sturm zu viel Risiko geht. Gerard Butler muss in Geostorm mit verrückt spielenden Wettersatelliten umgehen, die einen Megasturm nach dem anderen verursachen. Und überspitzt gesagt könnte man behaupten, dass Kevin Costner die größte Seenot überhaupt von allen durchmacht.
In Waterworld ist nichts umsonst.
Die schlimmste Wetterkatastrophe im Film beschreibt wohl der Science-Fiction-Film Waterworld. Fast 500 Jahre in der Zukunft sind die Polkappen nämlich geschmolzen. Die wenigen Menschen, die es noch gibt, kämpfen um kleine Zipfel Land. Man muss da schon bereit sein, einiges zu glauben. Zum Glück gibt es so viele Filmalternativen, die reale Geschichten erzählen. Neben Wolfgang Petersens Der Sturm auch The Finest Hours.
Hier, vielleicht 5 Stunden. Dann sinken wir.
Stellen Sie eine Crew zusammen und helfen Sie diesem Schiff.
Jeder hier will überleben, aber das ist nur möglich, wenn wir zusammenhalten.
In The Finest Hours bringt ein Nor'easter, ein Nordoststurm, den Öltanker SS Pendleton in Seenot. Er zerbricht in 2 Hälften, südlich vor der Küste von Cape Cod in den USA. Die Küstenwache muss ihre Kräfte aufteilen, denn mit der Fort Mercer ist im selben Sturm ein weiterer Tanker in 2 zerbrochen. Insgesamt 14 Seeleute sterben an diesem Tag im Februar 1952. Der Film erzählt das optisch spektakulär und mit einer angemessenen Ruhe. Denn das Wetter hier ist, wie in anderen Filmen auch, schon stürmisch genug.
Dani Marquez-Marsalo und stürmische Filme. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wie lernt man als Wassersportler das Wasser zu lesen, um dann möglichst rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen? Wetter-Apps und Vorhersagen sind das eine, eigene Beobachtungen und Aufmerksamkeit sind aber mindestens genauso wichtig. Simona Dietrich-Knüppel leitet die DSV-Akademie beim Deutschen Seglerverband und unterrichtet dort auch selbst. Unter anderem gibt die Nautikerin Seminare zum Thema Wetter. Petra Volkwarzen hat sie getroffen.
Segel setzen und raus auf die Nord- oder Ostsee. Dass man sich als Wassersportler mit dem Thema Wetter auseinandersetzt, das findet Simona Dietrich-Knüppel, liegt auf der Hand.
Ohne das Wetter kann ich auf dem Wasser fast gar nichts anfangen. Insbesondere als Segler ist das ausschlaggebend wichtig, dass man weiß, wie das Wetter wird, wo man langfahren wird, ob man da überhaupt hin kann, wo man hin möchte, welche Art von Besegelung man wählen muss, ob man Schutzhäfen irgendwie sich suchen muss. Also da hängt tatsächlich alles ab beim Segeln.
Seit 40 Jahren ist sie selbst auf dem Wasser unterwegs, auf den unterschiedlichsten Booten und Schiffen.
Im ersten Leben bin ich Mathematiker. Im zweiten Leben habe ich noch ein Nautikstudium dran gehängt. Da gehört Meteorologie als ganz großes Schwerpunktthema mit dazu. Tatsächlich auf dem Wasser bin ich unterwegs, von der Jolle über das Yachtsegeln, dann auch über die Transitionsschifffahrt bis hin dann auch zur Kauffahrteischifffahrt, also Berufsschifffahrt, tatsächlich Forschungsschifffahrt, wo dann auch Meteorologen an Bord waren, die auch noch Wetterdaten genommen haben.
Als Leiterin der Akademie beim Deutschen Seglerverband, wo sie auch selbst als Dozentin aktiv ist, gibt Simona Dietrich-Knüppel Wassersportlern wichtiges Hintergrundwissen mit auf den Weg. Ein Thema: Kaltfronten auf der Wetterkarte und wie man sie richtig liest.
Da ist immer der Druck, der Luftdruck genau gleich auf einer Isobare. Und wenn die ganz dicht zusammen sind, ist das gefährlich. Da ist viel Wind und dann muss man seine Segelstellung anpassen, seinen Kurs anpassen. Man wird damit rechnen, dass man vielleicht auch mal auf die Seite gelegt wird. Dann fliegt im Schiff alles durcheinander, wenn man es nicht festgebunden hat.
Mit Fotos von Wolkenbildern übt Simona Dietrich-Knüppel mit Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern das Wetter zu lesen.
Alarmzeichen sind, wenn man ganz große Wolken hat, die sich bilden, diese Cumulusbewölkung, wenn die schon tatsächlich fast vom Boden bis hoch in den Himmel reicht und dort oben dann auch so einen Ambus bildet, also sich nach allen Seiten ausdehnt, dann ist das immer schon ein ganz spätes Zeichen für schwere Gewitter, die da auf einen zukommen. Extrem sind diese Wolken, wenn ich beispielsweise so einen Ring sehe. Dann sind das auch heftige Gewitter, die zu erwarten sind.
Der wichtigste Rat: rechtzeitig reagieren, nicht erst noch lange abwarten.
Auch die Segelflächen muss man halt rechtzeitig verkleinern. Weil man sie erst verkleinert, wenn der Wind schon da ist, dann wird es schwierig, dann wird man nass, dann wird man vielleicht auch vom Bord runtergespült. Man sagt immer: Wollen wir reffen? Ja. Sobald der Gedanke aufkommt, wollen wir reffen? Ja.
Ausreffen kann man später immer noch wieder. Eselsbrücken können helfen, um sich Dinge besser zu merken. Etwa wenn es darum geht, den Unterschied zwischen einer sogenannten Anna-Front und einer Katter-Front zu erklären.
Ich sage bei Anna-Front immer, fängt mit A an. Anfängerfront fängt auch mit A an, ist harmlos. Die Kaltfront, die als Katter-Front bezeichnet wird, klatsch in die Hände, da knallt es. Da haben wir tatsächlich Warm- und Kaltfront, die schnell gegeneinander laufen. Das erkenne ich dadurch, dass erst der Regen kommt, richtig schöner Regen, und dann kommt der Wind. Die Segler kennen das unter der Faustregel: Kommt der Regen vor dem Wind, zurre alles fest, geschwind.
Aus ihrer eigenen langjährigen Erfahrung kann sie in den Kursen noch viele weitere wertvolle Tipps weitergeben. Wo beispielsweise liegt das Boot wirklich geschützt und sicher?
Vermeintlich sagt man ja, im Lee einer Insel wird man Schutz finden. Das ist nicht immer so. Gerade im Sommer, nehmen wir mal hier auch wieder unsere Ostsee, die dänischen Südseebereiche. Wenn ich da in den Lee-Bereich eine Insel gehe, dann können sich da thermische Tiefs bilden. Die sind nicht in den Wetterkarten eingezeichnet. Die haben keine Fronten. Die entstehen, weil sich über Land die Luft erwärmt und dann entsteht da ein Tiefdruckgebiet im Lee von so einer Insel. Und wenn ich dann mich da rein begebe in diesen Bereich, von dem ich denke, dass es geschützt ist, kann ich plötzlich auflandige Winde bekommen.
Wenn dann der Anker nicht hält, kann das Boot in Richtung Insel gedrückt werden. In Wettergrundseminaren lernen Wassersportler bei Simona Dietrich-Knüppel, wie man von Bord aus die Windrichtung bestimmt.
Dass man schaut, woher kommen die Wellen. Und damit meine ich nicht die langgezogene Dünung, die kann aus einem ganz anderen Windfeld herrühren, sondern das, was ganz oben ganz klein kräuselig drauf sitzt.
Oder wie man mit Blick aufs Wasser die Windstärke erkennen kann.
Habe ich so weiße kleine Schaumberge drauf, bin ich so im Bereich bis 4 Windstärken. Dann irgendwann fangen an, die Wellen so Schlieren zu bilden. Dann bin ich so bei 6, 7, 8 Windstärken. Und wenn es aussieht wie eine Waschmaschine, dann sollte ich nicht mehr segeln gehen.
Das Wetter und wie man als Wassersportler lernt, es zu lesen. Ein Thema, das Simona Dietrich-Knüppel immer wieder fasziniert.
Für alle, die Lust haben, als Wassersportler in Sachen Wetter etwas dazu zu lernen, im November und in den kommenden Monaten gibt es beim Deutschen Seglerverband verschiedene Online- und Präsenzkurse, etwa ein Wetterkunde-Grundseminar oder Seminare zum Thema Schwerwettersegeln. Alle Infos dazu finden Sie ganz einfach im Internet unter DSV-Akademie. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wer nicht selbst segelt oder auf Schiffen auf dem Meer unterwegs ist, sich aber für das Wetter auf See interessiert, für den hat der Mare Verlag gerade ein Buch herausgebracht, über das ein Kritiker in den USA schrieb, ein Muss für Landratten. Das Buch heißt Das Wetter lesen, wie Wolken, Wind und Wellen unser Leben bestimmen. Geschrieben hat es Elliot Rappaport und übersetzt aus dem amerikanischen Englisch ist es von Rudolf Mast. Anja, du hast es gelesen, mehr Sachbuch oder mehr Abenteuerroman?
Interessanterweise ist es so eine Mischung von nautischen Geschichten und Memoiren, erzählt in vielen Anekdoten von seiner Zeit auf See. Er lebt an der Küste von Maine, studierte Geowissenschaften mit dem Schwerpunkt Meteorologie und ist derzeit Professor an einer Seefahrtsschule. Davor war er über 20 Jahre Vollzeitkapitän, hauptsächlich auf Schulschiffen, die Forschung betreiben und studentischen Besatzungen das Segeln beibringen. Von diesen Fahrten und auch von privaten Touren berichtet Rappaport auf 400 Seiten. Der rote Faden bei allem, die Meteorologie.
Da draußen spielt sich so viel ab, von dem wir keine Ahnung haben,
schreibt Rappaport und erzählt, was die Seeleute heute wie vor Hunderten von Jahren machten.
Datum, Uhrzeit, Wind, Wellen, Luftdruck, Temperatur werden mit einem Stift in ein Raster übertragen. Jede Information wird mit derselben Akribie verarbeitet, gleich ob sich darin ein Sturm oder ein sonniger Morgen ankündigt.
Und er verbindet diese Beschreibung von seinen Segelschulschiffen mit der Geschichte.
Magellan machte sich in der Überzeugung auf den Weg in die Tropen, dass ihn dort östliche Winde erwarteten. Und das konnte er nur, weil irgendein anderer unerschrockener Seefahrer vor ihm dort gewesen war und seine Erfahrungen niedergeschrieben hatte.
Elliot Rappaport vermittelt viel Wissen, wie zum Beispiel über den britischen Marineoffizier Francis Beaufort, der im frühen 19. Jahrhundert eine Skala für Windgeschwindigkeit entwickelte. Und immer wieder intensive Beschreibungen des Wetters. Wenn zum Beispiel ein tropisches Tiefdrucksystem über Samoa von Nordost 2 Meter hohe, gleichmäßig geformte Wellenberge heranbringt, in denen sich das Sonnenlicht fängt.
Doch dann ändert sich mit einem Schlag alles. Wenn die Wolkenwand über einem steht, herrscht womöglich Flaute, doch gleich darauf fällt kalte Luft mit großer Geschwindigkeit herab.
Gerade diese Abwechslung von analytischer Erklärung und historischen Berichten macht für mich den Reiz dieses Buches aus.
Einige heitere Tage mündeten in nebligem Schmuddelwetter, bis mitten in der Nacht unvermittelt Starkwind aus Nord einsetzte. Böen von über 100 Knoten zerstörten Scheunen, Straßen und Fischerboote. Besonders schwer getroffen wurde der Clipper Royal Charter, der sich, von Melbourne kommend, nach 60 Tagen auf See kurz vor seinem Ziel Liverpool befand. Statt dem Vorschlag zu folgen, sich in letzter Minute in den walisischen Hafen Holyhead zu retten, blieb der Kapitän auf Kurs. Kurz darauf wurde die Royal Charter auf die Klippen getrieben.
Elliot Rappaport nimmt uns mit auf Segelreisen in die Tropen und in die eisigen Gewässer von Grönland. Gäbe es so etwas wie ein Roadmovie auf den Meeren, dies Buch hat sehr viel davon. Am Ende, nach all dem Wissen über Wolken, Wind und Wetter und der jahrzehntelangen Erfahrung, zitiert Kapitän Rappaport auch die Mahnung, die der Wetterdienst in den USA jeden Tag verschickt.
Nur du weißt, wie dort, wo du bist, das Wetter ist.
Das Wetter lesen, wie Wolken, Wind und Wellen unser Leben bestimmen von Elliot Rappaport, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Rudolf Mast. Das Buch ist bei Mare erschienen und kostet 28 Euro und Anja Krigoleit hat es für uns gelesen. Das Hamburger Abendblatt schrieb im März des vergangenen Jahres von einem mittelschweren Seebeben, als der Deutschlandfunk nach mehr als 50 Jahren die Ausstrahlung des Seewetterberichts beendete. Beliebt war die gut 20-minütige Sendung nicht nur bei Kapitänen, sondern auch bei Landratten. Anja Krigoleit hat noch einmal in den letzten Seewetterbericht vom 28. Februar 2023 reingehört.
Es ist 18.10 Uhr. Sie hören das Seewetter.
So ging es immer los, mit etwas Musik. Allerdings kein Vergleich zu der Musik, mit der der Seewetterbericht der BBC beginnt.
And now it's time for the shipping forecast and reports from coastal stations. Here is the general synopsis at 0700 GMT.
Am 31. Mai 1971 hatte der Deutschlandfunk mit der Ausstrahlung des Seewetterberichtes begonnen. Dreimal täglich, um 1.05 Uhr, um 6.40 Uhr und um 18.10 Uhr. Die Ausstrahlung auf Mittelwelle war bereits 2015 eingestellt worden. Zuletzt lief das Seewetter dann nur noch auf dem Digitalkanal Dokumente und Debatten des Deutschlandfunks. Als erstes kam immer die Wasserstandsvorhersage.
Am Dienstag werden das Abendhochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Nachthochwasser in Bremen und Hamburg etwa einen halben Meter niedriger als das mittlere Hochwasser eintreten.
Und dann die Vorhersage.
Südöstliche Ostsee. West 4 bis 5, Nordwest drehend, etwas abnehmend.
Und anschließend die Wetterlage.
Deutsche Bucht, Ost bis Nordost um 3, Nord drehend, etwas zunehmend.
Es war diese langsame Funkersprache mit dem langgezogenen Ost, die den Kritiker der Zeit veranlasste, von mystischer Meeresmelancholie zu sprechen. Der Seewetterbericht wirke wie Verkehrsfunk auf LSD. Richtig spannend für die Landratten waren jeweils zum Ende die Seewarnnachrichten.
Das Feuerschiff German Bight ist verlöscht. Östlich neue Weser-Nordrede. Anker mit 9 Kettenlängen verloren gegangen auf 53 Grad 54,8 Nord, 7 Grad 53,2 Ost. Südliche Ostsee, nördlich von Rügen. Oders Leuchttonne, Position 54 Grad 43,75 Nord, 13 Grad 21,0 Ost ist verschwunden.
Für die Menschen auf See überlebenswichtig klingen diese Warnnachrichten aber für alle an Land eher nach Kriminalfall. Wo ist die kleine Leuchttonne Oders? Welches Schiff treibt denn da ankerlos durch die Nordsee? Und wer hat das Feuerschiff erlöschen lassen? Kein Krimi, aber Musik, das hat die Wurfsendung des Deutschlandradio Kultur daraus gemacht.
Ostsee, Kieler Bucht, Fehmarnbelt. Unter Wasser und Taucharbeiten durch das Minenjagdboot Kulmbach. Rufzeichen Delta Romeo Foxtrot Uniform. Zwischen den Positionen erstens Kiel 29-7, zweitens Kiel 29-7.
Die Schifffahrt wird aufgefordert, den Arbeitsbereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren und in entsprechendem Abstand und reduzierter Fahrt zu passieren.
Jan Kämmerer, der Sprecher des letzten Seewetterberichtes, wurde ganz zum Schluss der offiziellen Meldung dann ausnahmsweise mal persönlich.
Aus dem Funkhaus hier in Köln allen Hörerinnen und Hörern einen guten Abend und allen auf See Mast und Schotbruch.
Anja Krigoleit und der Seewetterbericht. Den täglichen Seewetterbericht kann man noch als Podcast hören und zwar auf NDR Info Spezial. Das Wetter und die Vorhersagen. Es bleibt spannend und eins ist sicher, der Wissenschaft wird es in Zukunft noch besser gelingen, Stürme, Hochwasser und Extremwetterereignisse vorherzusagen. Sicher vorhersagen kann ich, worüber wir im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche sprechen. Dann ist Kapitän Thilo Nathke zu Gast. Er ist unter anderem mit der Hanseatic Nature unterwegs am Nordpol.
Ob das nun irgendwie ein spektakulärer Sonnenaufgang in der Arktis ist oder ob das ein keimender Gletscher ist oder ob das Wale sind, die wirklich in der Nähe unseres Schiffes zu beobachten sind und wo wir dann auch gerne mal eine Stunde verbleiben, um das auch den Gästen natürlich zu zeigen, oder Eisbären in der Arktis. Also es ist für mich immer sehr schwer, das an einem einzigen Erlebnis festzumachen, aber es sind eben sehr, sehr viele schöne Sachen, spektakuläre Sachen, die ich in diesen über 30 Jahren erleben durfte.
Kapitän Thilo Nathke im Gespräch mit Dietrich Lehmann und Christina Leska. Das alles im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag. In allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.